Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast rund um Transport, Logistik und Mobilität. Ich bin Tabea Schulz, Mitarbeiterin der Verkehrsrundschau und Chefin vom Dienst beim Tracker. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
Und ich bin Christian Bonk, freier Journalist und viel auf den Straßen dieses Landes unterwegs. Und heute mit einer Frage im Gepäck, die Deutschland seit Jahrzehnten spaltet. Kann ein Tempolimit wirklich Staus verhindern?
Und ich muss heute mit etwas Persönlichem dazu anfangen. In den letzten Wochen hatte ich in München immer wieder das gleiche Gefühl. Die Luft wird irgendwie schlechter. Und gleichzeitig wird der Verkehr zäher. Dann höre ich, dass auf der Landshuter Allee Tempo 30 wieder aufgehoben werden soll. Obwohl die Werte gerade erst unter den Grenzwert gefallen sind. Da frage ich mich, wie passt das zusammen? Und was bedeutet das für den Verkehrsfluss? Mal 50, mal 30? Das ist ja immer noch ein Streitthema und Gerichte müssen da jetzt entscheiden.
Und genau da beginnt unsere Reise für die heutige Folge. Denn bevor wir über Tempolimits sprechen, müssen wir verstehen, wie Stau überhaupt entsteht und warum er sich manchmal so verhält, als hätte er ein Eigenleben.
Und die wichtigste Erkenntnis ist fast banal. Stau entsteht, wenn mehr Fahrzeuge unterwegs sind, als die Straße aufnehmen kann. Nicht durch den einen LKW und nicht durch den einen Drängler, sondern durch schiere Überlastung.
Und dann kommt ein Phänomen dazu, das viele überrascht. Stau bewegt sich nämlich rückwärts. Das ist kein Bild, sondern Physik. Stell dir vor, der Verkehr fließt mit 100 auf der Autobahn. Ein Fahrer bremst kurz auf 80 ab, vielleicht weil er aufs Navi schaut. Der Hintermann reagiert verzögert und bremst stärker, der nächste noch stärker. Nach 10, 15 Fahrzeugen steht die Kolonne. Vorne ist längst wieder alles frei, aber die Bremswelle wandert mit 12 bis 15 Stundenkilometern rückwärts. Der Stau kommt auf dich zu, obwohl vorne gar nichts mehr passiert. Dieses Muster tritt immer dann auf, wenn der Verkehr an die Kapazitätsgrenze fährt. Und genau das passiert in Ballungsräumen besonders häufig.
Und damit kommen wir zu einem Punkt, der in der Debatte oft untergeht. Stau ist nicht gleich Stau. In Städten haben wir es mit einem ganz anderen Phänomen zu tun als auf der Autobahn. In Düsseldorf beispielsweise verlieren Autofahrer im Schnitt 60 Stunden pro Jahr. In Berlin über 50. In Hamburg und München ähnlich viel. Und das bei Durchschnittsgeschwindigkeiten von 15 bis 20 Stundenkilometern im Berufsverkehr. Das ist Stau, der aus der Struktur entsteht. Ampeln, Kreuzungen, Lieferverkehr, Parksuchverkehre, ÖPNV. Hier spielt Geschwindigkeit kaum eine Rolle.
Auf den Autobahnen dagegen ist der Stau ein dynamisches Phänomen. Die ADAC-Staubilanz 2025 zeigt weniger Staus, aber dafür mehr Staustunden. Fast eine halbe Million Staus, aber über 478.000 Stunden Stillstand. Und die meisten davon in NRW, Bayern und Baden-Württemberg. Hier entstehen Staus durch Baustellen, Unfälle und Überlastung. Und natürlich durch das sensible Zusammenspiel der Fahrzeuge.
Bevor wir über das Tempolimit sprechen, lohnt sich ein Blick über die Landesgrenzen. Deutschland ist im europäischen Vergleich ein Sonderfall. Wir haben zwar eine Maut für Nutzfahrzeuge, aber keine für Pkw. Und gleichzeitig eine der höchsten Autobahnbelastungen überhaupt.
Und wenn man die internationalen Staudaten anschaut, sieht man ein klares Muster. Länder mit Autobahngebühren haben im Schnitt weniger Stau als Deutschland. Frankreich, Italien, Österreich, die Schweiz. Sie alle liegen deutlich unter unseren Werten. Nicht etwa, weil die Maut magisch Stau verhindert, sondern weil sie wirkt. Weniger Kurzstreckenverkehr auf der Autobahn, bessere Finanzierung der Infrastruktur, weniger Sanierungsstau, kürzere Baustellenzeiten und gleichmäßigere Auslastungen sind hier die Folgen der Autobahngebühren.
Besonders spannend ist ein Phänomen in Spanien. Hier ist der Verkehr auf einigen Strecken um bis zu 40% gestiegen, nachdem die Maut abgeschafft wurde. Das zeigt ziemlich deutlich, wie stark der Preis die Nachfrage steuert.
Aber wie schaut es jetzt mit dem positiven Einfluss von Tempolimits auf das Stauaufkommen aus? Das Umweltbundesamt sagt, ein Tempolimit kann den Verkehrsfluss stabilisieren, weil gleichmäßiger gefahren wird. Der ADAC hingegen sagt, die Datenlage zur Stauverringerung ist uneinheitlich.
Und das ist der entscheidende Punkt. Ein Tempolimit verhindert keinen Stau, wenn die Straße überlastet ist. Es kann aber helfen, Störungen zu reduzieren. Also Phantomstaus, abruptes Bremsen, starke Beschleunigung. Ein Tempolimit ist also kein Allheilmittel. Es ist ein Werkzeug, das Ordnung schafft, aber keine Kapazität.
Wenn man auf die Forschung schaut, kristallisieren sich 5 Dinge heraus, die Stau wirklich beeinflussen. Das sind konstantes Tempo, gute Infrastruktur, vorausschauendes Fahren, digitale Verkehrssteuerung und eine Fahrzeugmischung, die nicht zu stark schwankt.
Und genau deshalb ist die Debatte so schwierig. Ein Tempolimit kann helfen, aber es löst nicht das Grundproblem. Eine Maut kann Nachfrage steuern, aber sie ist politisch heikel. Und Lkw sind ohnehin reguliert. Sie sind nicht das Chaos, sondern die Konstante.
Wir haben also gelernt, Stau ist ein komplexes Zusammenspiel aus Verkehrsdichte, Infrastruktur, Mischverkehr und Fahrverhalten. Ein Tempolimit kann helfen, aber es ist kein Wundermittel. Und der Blick ins Ausland zeigt, andere Länder nutzen ganz andere Stellschrauben, um Stau zu reduzieren.
Um mehr über die Stauentstehung und seine Vermeidung zu erfahren, sprechen wir jetzt mit jemandem, der diese Zusammenhänge täglich bewertet. Katharina Luca ist Unternehmenssprecherin beim ADAC. Frau Luca, haben Sie vielen Dank, dass Sie uns heute dabei helfen, das Phänomen Stau besser zu verstehen.
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein und hier etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
Dann steigen wir gleich ein. Frau Luca, die ADAC-Staubilanz aus dem letzten Jahr zeigt weniger Staus, aber deutlich mehr Staustunden. Was steckt hinter diesem paradoxen Befund?
Hier stecken zwei Merkmale drin. Auf der einen Seite gibt es einfach sehr viele notwendige Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen sowie eine steigende Verkehrsleistung. Also immer mehr Autos sind unterwegs und die führen dazu, dass die Staus tatsächlich immer länger andauern, auch wenn sie jetzt von der Anzahl her weniger werden. Und auf der anderen Seite hat es auch so methodische Gründe. Wir haben eine leichte Anpassung in unserer Methodik gehabt im letzten Jahr und deswegen ist die Zählung hier so ein bisschen anders. Aber vorrangig ist es natürlich einfach daher dem geschuldet, dass die Verkehrsleistung steigt und dass die Staus einfach länger sind.
Mhm. Im Vergleich der Bundesländer ist Nordrhein-Westfalen irgendwie seit Jahren, glaube ich, ein Ausnahmeland und verursacht ein Drittel aller Staustunden. Was macht diese Region so besonders anfällig?
Hier sind mehrere strukturelle Faktoren, die tatsächlich zusammenkommen. Nordrhein-Westfalen als Bundesland weist eine sehr hohe Verkehrsdichte auf, gibt ganz viele und starke regionale und überregionale Transitfunktionen auf den Autobahnen. Es gibt außerdem einen sehr hohen Autobahnanteil. Das heißt, es gibt sehr viele Autobahnkilometer in diesem Bundesland. Und da, wo viele Kilometer sind, da ist natürlich am Ende auch viel Stau. Und auf der anderen Seite haben wir auch das Problem, das man natürlich auch anderorts hat, aber in Nordrhein-Westfalen noch viel mehr. Das Verkehrsnetz ist ausgelastet, es ist überdurchschnittlich stark belastet und am Ende kommt es hier deswegen einfach zu den vielen Staus, zu den vielen Staustunden.
Okay, und da ist wahrscheinlich auch langfristig kaum eine schnelle Lösung in Sicht. Wenn wir jetzt mal über Staudynamik sprechen, wie groß ist der Einfluss des Lkw-Anteils nach Ihrer Ansicht? Und vor allem, was hat es mit dem Wiederanfahren auf sich?
Also wir sehen ja auf den Straßen einen sehr hohen Lkw-Anteil, gerade auf den Autobahnen. Die vielen Lastwagen, die sind natürlich messbar daran beteiligt, dass es vielleicht hier und da mal staut. Vor allem eben, wie Sie schon gesagt haben, das Thema Wiederanfahren. Das heißt, ein recht schweres Nutzfahrzeug braucht einfach mehr Zeit, um sozusagen wieder in den Fluss zu kommen. Und das wirkt sich natürlich auf die hinter ihm fahrenden Pkw aus, sodass es nicht so schnell vorangeht und man deswegen einfach auch längere Staus hat am Ende.
Okay, also sind die Nutzfahrzeuge schon auch ein wichtiger Faktor in der Gesamtbetrachtung. Phantomstaus sind ein faszinierendes Phänomen. Wie oft begegnen Sie ihnen in der Praxis und wie relevant sind sie für die Gesamtstaulage?
Also das Phantomstaus ist natürlich immer schwer zu greifen, das Thema. Es ist so, dass es natürlich sehr viele davon gibt. Es ist aber jetzt nicht das dominierende Phänomen, das die Staus verursacht. Aber entstehen tun diese Phantomstaus im Prinzip ja ohne äußeren Anlass. Man denkt ja immer, da muss ein Unfall sein oder irgendwie eine Baustelle. Manchmal kommt man dann vorbei und es ist einfach gar nichts. Aber sie entstehen dadurch, dass man eine hohe Verkehrsdichte hat. Das heißt, dass sehr viele Autofahrer und Autofahrerinnen unterwegs sind mit ihren Fahrzeugen auf der Autobahn und dass diese aber oder dass viele eben so ein bisschen instabiles Fahrverhalten haben. Das heißt, sehr viel bremsen, sehr viel beschleunigen, sehr viel Spurwechseln zum Beispiel. Und da kommt es dann am Ende dazu, dass sich einfach aus dem Nichts mehr oder weniger ein Stau bildet. Das heißt, im Endeffekt ist es ein überlastetes Autobahnnetz oder eine Überlastung von den Pkw, die auf der Autobahn fahren.
Ja, ein Phänomen, das wir alle schon des Öfteren erlebt haben. Welche Rolle spielen Baustellen und wie ließe sich deren Wirkung auf den Verkehrsfluss realistischerweise reduzieren?
Also das Thema Baustellen ist gerade beim Thema Stau natürlich ganz wichtig und es ist eine zentrale Ursache für die Verkehrsstörungen, gerade auf den Autobahnen. Wenn die Spuren verengt werden, wenn am Ende aus zwei dann am Ende nur eine Spur wird, dann wegen Baustellentätigkeit, dann merkt man das natürlich. Das heißt, die sind aber auch notwendig, um eben die Straße auch zu erhalten. Das heißt, ohne wird man auch nicht zurechtkommen, weil dann hat man Staus, weil die Autobahn am Ende vielleicht einfach nicht mehr befahrbar ist in Teilen. Deswegen ist es ein hinnehmbares und notwendiges Übel. Was wichtig ist, um Baustellen zum Beispiel besser zu organisieren, sind kürzere Bauzeiten natürlich, bessere Koordinierungen, aber auch eine gute Verkehrsführung und schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren sind aus unserer Sicht auch ganz wichtig, damit eben Bauvorhaben schnell umgesetzt werden und am Ende dann auch schnell wieder beendet sind.
Naja, wie beurteilen Sie insgesamt den Sanierungsstau bei Brücken und Autobahnen derzeit für die Staubilanz?
Wir sehen, dass seit Jahren die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland sozusagen etwas stiefkindlich behandelt wird. Das heißt, wir müssten sehr viel Geld investieren. Es gab hier in den letzten Jahren zu wenig Investitionen. Das heißt, der Sanierungsbedarf und der Sanierungsstau ist hoch, gerade eben bei Autobahnstrecken beziehungsweise auch bei Brücken. Wir haben auch in einem Modellrechenversuch mal versucht darzustellen, wenn wirklich relevante Autobahnbrücken gesperrt werden oder weil sie eben saniert werden müssen oder komplett abgerissen würden, was das für Stau und auch was das für die Menschen eben bedeutet. Und es hätte einfach gravierende Auswirkungen, auch finanzieller Natur, mehr Sprit, mehr Stau. Und deswegen ist es aus unserer Sicht ganz wichtig, dass man versucht, Brückensperrungen oder Neubau sozusagen zu verhindern, indem man einfach wirklich gut saniert und diese hier auch wieder dieses Thema Planfeststellungsverfahren, dass man hier einfach schneller dran geht, solche Maßnahmen auch wirklich umzusetzen, um eben den Extremfall, dass eine Brücke komplett gesperrt werden muss, eben am Ende nicht Realität werden zu lassen.
Mhm. Können Sie uns erläutern, warum sich die Staus in der Stadt und auf der Autobahn so fundamental voneinander unterscheiden und warum Maßnahmen dann auch sehr unterschiedlich wirken?
Das liegt natürlich an der Gegebenheit einfach. Die Autobahn, da hat man ja jetzt nicht wie in der Stadt Ampeln, Knotenpunkte und auch Nutzungskonflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern. Das heißt, auf der Autobahn ist es wirklich nur das Thema Überlastung, das Thema Baustellen, das Thema Unfälle, das hier eine sehr große Rolle für die Stauentstehung spielt. Und in der Stadt haben wir mehr, kleinere Sachen, also keine Ahnung, Ampelschaltungen, die nicht optimal sind oder dem Verkehrsfluss nicht angepasst sind, Knotenpunkte, wo einfach viel los ist. Kennt ja jeder, wenn sich dann wieder einer in die auf die Kreuzung stellt und man kommt dann auf der anderen Seite nicht durch. Das heißt, da hat man ja auch sehr viel andere Nutzer, die mit reinspielen. Natürlich hat man auch in den Städten Baustellen, aber die sind nicht ganz so dominierend wie jetzt beim Thema Autobahn. Und deswegen ist natürlich auch die Herangehensweise hier eine andere. Das heißt, in der Stadt ist die Verkehrsführung einfach wichtig. Also einfach zu schauen, wie kann man es verhindern, dass es an Kreuzungen zum Beispiel eben zu Verkehrsbehinderung kommen, grüne Wellen, dass man die Ampelschaltung quasi dem Verkehrsfluss anpasst. Das sind so Dinge für die Stadt und auf den Autobahnen hat man eben eher das Thema, schneller die Baustellen vielleicht eben zu Ende zu bringen oder zu versuchen, die Spuren nur zu verengen und nicht eine wegzunehmen, um da die Stauentstehung so ein bisschen dem ein bisschen zuvorzukommen sozusagen.
Jetzt zum Schluss noch ganz praktisch gefragt, wenn Sie sich drei Dinge sofort wünschen könnten, die umgesetzt werden, um Stau in Deutschland messbar zu reduzieren, welche wären das?
Auf der einen Seite natürlich schnellere Sanierungen und einen Ausbau beim Thema Autobahn und Brücke, dass man hier einfach das Thema Autobahnstaus angeht, aber auch eine gute Baustellenkoordination, eine schnellere Planungs- und Feststellungsverfahren, damit man eben Bauvorhaben schneller zu Ende bringt. Und wenn man jetzt auf die Städte guckt, natürlich einen guten und sichergestellten, stabilen Verkehrsfluss, der den Gegebenheiten angepasst wird, und ein modernes Verkehrsmanagement. So kann man doch viele Staus, sicher nicht alle, aber viele Staus verhindern.
Ich denke, das war ein sehr schönes Schlusswort zur Thematik. Hoffen wir also, dass in Sachen Infrastruktur und Sanierung künftig schnellere Prozesse stattfinden. Frau Luca, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich sage ganz herzlich danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke Ihnen auch. Tschüss.
Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, Frau Luca. Und damit bedanken wir uns natürlich auch bei allen, die dieser Folge zugehört haben. Wenn Sie Themenvorschläge oder Feedback haben, melden Sie sich gerne bei uns. Einen Kontakt zur Redaktion finden Sie in den Shownotes. Außerdem freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und bis zum nächsten Mal, wie immer, eine allzeit gute Fahrt.